SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nabila Tassi, hallo. SWR 1, Leute, hallo und herzlich willkommen, Johannes Ebert.
Hallo, Herr Atassi.
Schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich auch sehr.
Sie sind Generalsekretär und Vorstandsvorsitzender des Goethe-Instituts, ein Mann aus dem Land, wobei das ein bisschen gemogelt ist, ne?
Ja, ich bin eigentlich bayerischer Schwabe, also in Ulm geboren, aber dann über der Grenze, also der Iller, aufgewachsen.
Ja, das zählt und, ja.
Aber das ist, es ist Schwaben.
Sie sind ja in Vöhringen aufgewachsen, an der Iller, das ist ja nicht weit von Ulm, also sagen wir mal Grenzgebiet.
Ne? Absolut, so und SWR-Gebiet auch.
Ja, glücklicherweise sparen wir bis dahin. Ja. Sie sind aber auch viel rumgekommen, ja. Also da sind Orte dabei wie Kiew, Riga, Moskau, Kairo, alles Orte, über die wir heute sprechen wollen. Ulm, Vöhringen, wo sind Sie zu Hause?
Ich bin im Moment in München zu Hause, ja, aber ich habe einen Bezug zu Vöhringen. Also meine Familie ist noch da, meine Mutter, meine Geschwister und da bin ich auch regelmäßig und fühle mich da auch wohl. Aber meine Familie, meine Frau, meine drei Kinder, wir wohnen in München. Ich bin aber sehr viel unterwegs als Generalsekretär des Goethe-Instituts, ein Drittel der Zeit in Berlin, anderes Drittel im Ausland. Also, aber meine Basis im Moment ist München.
Und wo fühlen Sie sich zu Hause?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Also ich in Deutschland auf jeden Fall, aber ich fühle mich eigentlich dort zu Hause. Sie haben es gesagt, ich war in vielen Ländern und in vielen Städten immer 5 Jahre. Ja, das ist eine lange Zeit und da fühlt man sich dann auch zu Hause. Aber immer den Bezug nach Deutschland habend.
Mhm. Sie waren ja an lauter Orten, die in den letzten 15 Jahren wirklich auch im Fokus der Weltpolitik standen oder stehen. In Kairo, da hat sich der arabische Frühling dann zwar nachdem Sie da waren, aber wie unter einem Brennglas wirklich gezeigt, zwischen Moskau und Kiew herrscht heute Krieg. In beiden Orten waren Sie. Man verbindet sich ja auch mit diesen Orten irgendwie, verbindet sie mit tollen Erfahrungen, vielleicht auch mit einer gewissen Hoffnung. Wie hat Sie denn die Tatsache, dass sich dort überall, wo Sie waren, so dramatische Wendungen zugetragen haben, auch wirklich traurige Entwicklungen. Wie hat Sie das auch persönlich geprägt?
Das nimmt einen schon teilweise sehr mit. Also zuletzt der Angriff Russlands auf die Ukraine, das war für mich ein schwerer Schlag. Ja. Bei Ägypten war es ein bisschen anders. Da kam ja erst der arabische Frühling mit sehr viel Hoffnung. Das war ungefähr 1,5 Jahre, nachdem ich dort weg war. Und dann hatte man ein bisschen mehr Distanz wieder. Ich habe immer noch Kontakte nach Ägypten, aber sehr stark hat mich eben der Angriff Russlands auf die Ukraine getroffen, weil Ukraine war auch mein erster längerer Auslandsaufenthalt, mein erstes Institut, das ich geleitet habe. Da hatte ich viele Bekannte auch, habe noch Freunde dort und war vor 2 Jahren auch dort in der Kriegszeit. Und dann kamen von diesem Krieg ausgehend natürlich auch sehr viele Auswirkungen in der ganzen Welt. Es hat sich sehr viel verändert, auch in Deutschland. Und all das wirkt natürlich auf das Goethe-Institut und damit auch auf meine Arbeit sehr stark ein.
Ja, das sind alles Themen, über die wir heute gerne sprechen wollen. Sie haben jetzt fast 15 Jahre, sagen wir über 14 Jahre, die Geschäfte im Goethe-Institut geführt. Auf was für eine Zeit blicken Sie da zurück?
Also ich blicke auf eine Zeit zurück, als ich begann, da hat sich, wie soll ich das sagen, da hat sich in Deutschland alles wieder ein bisschen zum Positiven entwickelt. Wir hatten dann Frank-Walter Steinmeier als Außenminister, der die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik, zu der ja das Goethe-Institut gehört, also einen wichtigen Faktor der Außenpolitik ansah. Und es gab auch Mittel dafür. Wir haben sehr große Projekte gemacht, ein riesiges Deutschland ja in den USA. Wir haben Residenzprogramme für Künstler neu gegründet, beispielsweise in Istanbul oder in Japan oder in Brasilien. Dann, also irgendwie 2019 war so ein Höhepunkt, wo da lief alles wunderbar, der Kulturaustausch lief auf Hochtouren, wir hatten Rekordzahlen bei den Sprachkursen und dann kam Covid, das war eine sehr schwierige Zeit, man musste alles umstellen, digitale Kulturprogramme, digitale Sprachkurse, wir waren zum Glück sehr gut vorbereitet und als dann Covid so ein bisschen abflaute, dann kam eben dieser, und man sich so langsam wieder erholte, die Arbeit des Goethe-Instituts spiegelt immer auch ein bisschen die Entwicklung in Deutschland. Mhm. Und als man sich dann so ein bisschen erholte, kam dieser Angriff Russlands auf die Ukraine, der ja doch das globale Gefüge durcheinander gebracht hat.
Das erste Goethe-Institut hat 1952 in Athen eröffnet und im Jahr zuvor, 1951, da hat das Goethe-Institut sich gegründet. Also 75 Jahre alt wird es dieses Jahr. Johannes Ebert ist bei uns seit 14 Jahren Generalsekretär. Wir haben gerade schon gesagt, eine Zeit, die von Umbrüchen geprägt war. Hat sich der Stellenwert der Arbeit des Goethe-Instituts auch in den letzten Jahren deutlich verändert?
Naja, das Goethe-Institut hatte schon immer eine wichtige Position in der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik und war dafür da, also Begegnungen zwischen Menschen auf der Welt zu schaffen, durch die Förderung der deutschen Sprache, durch die Förderung des internationalen Kulturaustausches, durch die Information über Deutschland. Aber das Goethe-Institut hatte in seiner Geschichte immer verschiedene Phasen durchlaufen, die eigentlich parallel zur Entwicklung der Bundesrepublik liefen. Mhm. Und in den ersten Jahren ging es eher darum, so die Deutschland wieder an die Weltgemeinschaft heranzuführen nach der Katastrophe des Nationalsozialismus durch Kulturarbeit. Dann in den 70er Jahren gab es in Deutschland diese Demokratisierungswelle unter Brandt. Und da war das Goethe-Institut halt sehr stark auf Dialog und Kommunikation und gesetzt und so weiter.
Aber Sie haben es gerade angesprochen. Also Sie haben gerade von Frank-Walter Steinmeier gesprochen, der das hoch aufgehängt hat, Ihre Arbeit im Ausland, der gesagt hat, das ist wichtig. Sie konnten große Projekte realisieren. In den 70er Jahren gab es Willy Brandt, der gesagt hat, Kulturrepräsentanz im Ausland, das ist eine Säule der deutschen Außenpolitik. Ja. Und da gab es ja dann auch die Verknüpfung mit dem Auswärtigen Amt. Jetzt gibt es aber auch Leute, die sagen, dieses ganze Engagement da im Ausland ist alles Geldverschwendung, das brauchen wir nicht.
Also beim Goethe-Institut würde ich sagen, wird es nicht so sehr gesagt, sondern ich glaube, es wird schon anerkannt, dass für ein Land wie Deutschland, das international total eingebettet ist, diese Kommunikation ins Ausland, diese Selbstdarstellung, diese Dialoge enorm wichtig ist. Allerdings gibt es zwei Faktoren, die in den letzten 10 Jahren unsere Arbeit massiv verändert haben. Das ist die Veränderung der Weltpolitik, ja, also beispielsweise mit der Veränderung des transatlantischen Verhältnisses, mit dem Krieg im Nahen Osten, mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Und es sind die finanziellen Zwänge. Es ist ganz klar, das Auswärtige Amt ist gekürzt und auch das Goethe-Institut wurde vor, glaube ich, 2022 nochmal deutlich um fast 10% gekürzt. Und damit müssen wir natürlich umgehen. Ich würde aber sagen, dass das weniger ein Zweifel an der Arbeit des Goethe-Instituts und der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik ist, sondern eher eine Veränderung der allgemeinen Umstände, in denen wir uns bewegen. Und darauf müssen wir natürlich reagieren und müssen Konzepte ändern, Konzepte weiterentwickeln.
Wie reagieren Sie denn darauf? Also 10% Budgetkürzung, das waren jetzt, glaube ich, bei Ihnen 20 Millionen Euro in etwa. Wie wirkt sich sowas aus? Werden da Institute auch geschlossen?
Also das Goethe-Institut finanziert sich, vielleicht muss man das kurz erklären, das ist ein eingetragener Verein. Wir finanzieren uns mit einem Gesamtvolumen von knapp 450 Millionen Euro. Etwa heute 230 Millionen kommen aus dem Auswärtigen Amt. Dann haben wir etwa 150 Millionen Euro über Sprachkurse und Prüfungen, also Eigeneinnahmen. Wir verdienen auch unser Geld selbst, das ist auch sehr wichtig. Und dann haben wir natürlich noch Drittmittel, vor allem aus der EU. Und eine Kürzung bei diesen öffentlichen Geldern, da müssen wir natürlich reagieren und hatten seit 2022 einen großen Transformationsprozess in der Institution, wo wir auch 9 Goethe-Institute schließen mussten. Das war sehr schmerzhaft.
Kann man einen Ort nennen?
Zum Beispiel, wir haben geschlossen in Bordeaux, das gab sehr große Aufregung, vor allem im deutsch-französischen Verhältnis. In Turin ein großes Institut, aber auch in Brasilien haben wir ein Institut geschlossen, in Curitiba, in Japan. Also es war uns wichtig, nur dort Institute zu schließen, wo wir mit mehreren Instituten im Land präsent sind. Gleichzeitig muss ich aber sagen, wir haben das war für uns nicht nur eine Kürzungswelle, sondern auch so ein Umbau des Instituts. Wir haben auch kleine Büros an anderen Stellen, die jetzt politisch für uns bedeutsamer sind, auch kulturpolitisch bedeutsamer sind, eröffnet. Beispielsweise in Houston, in der Fläche der USA oder in Chisinau, in Moldawien, quasi im Einflussgebiet zwischen der EU und Russland. Also es ging in beide Richtungen.
SWR1, Leute, der Generalsekretär des Goethe-Instituts, Johannes Ebert, ist bei uns. Und wir haben schon viel darüber gesprochen, dass sich zum einen der Stellenwert des Goethe-Instituts verändert hat, dass es eben auch Sparzwang gibt. Aber was wir noch nicht besprochen haben, ist, wofür wurde es denn eigentlich mal gegründet vor 75 Jahren?
Also das Goethe-Institut wurde 1951 im August gegründet als Nachfolger der Deutschen Akademie. die unter der Nazizeit gleichgeschaltet worden ist und dann verboten wurde.
Das heißt, die gab es vorher schon?
Es gab vorher.
Gleichgeschaltet. Gab es die schon mal?
Die gab es und dann, also halt nach der Nazizeit wurde sie verboten, ja. Mhm. Und 1951 haben sich dann Deutschlehrerinnen und Deutschler in München zusammengetan und haben erstmal ein Institut zur Fortbildung von Deutschlehrern gegründet, also das Goethe-Institut zur Fortbildung von Deutschlehrern. Und dann ging das aber alles sehr schnell. 1952 das erste Auslandsinstitut in Athen, dann 1953 die Aufnahme von Sprachkursen in Deutschland und dann 1963 gab es schon 100 Institute. Und die Aufgabe ist, um das nochmal zu sagen, den Kulturaustausch zwischen Deutschland und der Welt zu fördern, die deutsche Sprache zu fördern und über Deutschland umfassend zu informieren.
Also mit Goethe-Institut verbinden ja ganz viele, gerade im Ausland, erstmal die Sprachkurse. Also das ist so eine ganz wichtige Säule. Was sind so andere Säulen, die Sie noch benennen?
Also wie gesagt, wir haben sehr viele Kulturprogramme, wir veranstalten Konzerte, wir veranstalten Ausstellungen, immer gemeinsam mit Partnerorganisationen vor Ort. Das ist sehr wichtig. Also wir machen keinen Kulturexport, sondern wir entwickeln gemeinsam Projekte. Dann die Sprachkurse. Wir haben rund 250.000 Sprachkursteilnehmer in unseren Instituten weltweit, 154 Institute in 100 Ländern. Und was ganz wichtig ist in den letzten Jahren, das hat einen richtigen Boom, sind Sprachprüfungen. Wir nehmen im Jahr 1,1 Millionen Deutschprüfungen ab.
Also für diese Qualifikation, für die man auch braucht,
Fachkräfte,
B1, C2 und so
die
weiter.
Die nach Deutschland kommen, genau. Und das Dritte ist Information über Deutschland. Wir haben über 80 Bibliotheken an den Instituten und da wird natürlich auch das Thema Social Media und digitale Kommunikation sehr, sehr wichtig, wo wir weltweit 7 Millionen Follower haben auf unseren Kanälen. Also wir sind schon sehr präsent, um Deutschland mit der Welt zu vernetzen.
Können Sie vielleicht mal kurz umreißen, warum das so wichtig ist, dass man im Ausland Deutschland repräsentiert kulturell, dass man vielleicht auch die deutsche Kultur nach außen trägt? Das klingt ja erstmal total logisch, aber gibt es da konkrete, sag ich mal, Zielsetzungen, die Sie auch damit verfolgen?
Also, wie soll ich das sagen? Wir haben die politische, also die Diplomatie, wir haben die Wirtschaftsbeziehungen. Was wir machen, ist die Beziehungen zwischen Gesellschaften zu stärken. Das heißt, wir schaffen langfristige Beziehungen zwischen Menschen aus Deutschland und Menschen in der Welt, die tragen, auch wenn es politische Zerwürfnisse gibt oder so. Ne? Also wir setzen an einem ganz anderen Punkt an, um Deutschland mit der Welt zu vernetzen, um Freunde für Deutschland zu gewinnen durch Kooperation, durch Zusammenarbeit. Und das wirkt sich dann doch auf viele Bereiche in Deutschland aus. Also wir haben einen Wirtschaftsbeirat mit Vorstandsmitgliedern aus vielen deutschen Unternehmen, die sagen, wir brauchen das auch für die Wirtschaft. Es ist ein sicherheitspolitisches Thema, beispielsweise in der Ukraine. Und natürlich spielt Kultur in der Selbstdarstellung, aber auch in dem von anderen zu erfahren, eine ganz wichtige Rolle. Und da so viel Kontaktpunkte wie möglich über unsere drei Arbeitsbereiche zu erreichen, ist für Deutschland enorm wichtig.
Sie haben es gerade gesagt, also aufgrund der, da hat sich die Ausrichtung natürlich auch verändert, weil sich eben die weltpolitische Ordnung auch zurzeit deutlich verändert. Wie zeigt sich das? Also Sie haben jetzt einige Orte schließen müssen, auch aufgrund des Sparzwangs, aber jetzt werden ja auch neue Orte bespielt, die früher nicht bespielt wurden. Nach welchen Kriterien sagen Sie dann zum Beispiel in Moldau, da machen wir jetzt ein Büro auf?
Also wir sind da natürlich in engem Austausch mit dem Auswärtigen Amt, das unser Hauptzuwendungsgeber ist, und überlegen, an welchen Orten ist es im Moment für Deutschland wichtig, auch mit der gesellschaftlichen Zusammenarbeit präsent zu sein. Und ich mache ein paar Beispiele. Wir haben beispielsweise unsere Institute in den USA, vor allem in der Westküste und an der Ostküste. Nur eines im Landesinneren, das ist Chicago. Und natürlich wollen wir aufgrund der Schwierigkeiten im transatlantischen Verhältnis auch Menschen erreichen, die weniger über Deutschland wissen, die vielleicht sogar deutsche Wurzeln haben, aber die einfach den Kontakt zu Deutschland nicht mehr so stark haben. Deswegen haben wir ein Büro in Houston eröffnet. Wir eröffnen jetzt ein kleines Büro in St. Louis. Oder die Frage Chișinău in der Republik Moldau. Hier ging es darum, an der Schnittstelle zwischen dem Einflussbereich der Russlands und der EU neue Präsenzen zu gründen, um Kontakte zu schaffen.
Johannes Ebert ist bei uns Generalsekretär des Goethe-Instituts, unsere kulturelle Auslandsvertretung. Und da kommt jetzt eine Frage vom Bodensee aus der Zeppelinstadt, also Friedrichshafen, von Norbert Sebastian. Der möchte wissen, haben andere Nationen vergleichbare Projekte bzw. Institute oder ist Deutschland da einzigartig oder will mal sagen, vielleicht sogar führend auf der Welt? Das ist jetzt natürlich eine Steilvorlage für Sie.
Also dieser kulturelle Austausch wird von ganz vielen Ländern als etwas sehr Wichtiges angesehen und deswegen gibt es natürlich auch in anderen Ländern Kulturinstitute. Also ganz bekannt ist der British Council, enge Partner von uns, das Institut Français, aber auch das Instituto Cervantes für Spanien, aber beispielsweise auch China hat die Konfuzius-Institute, die ja auch durchaus an einzelnen Stellen umstritten waren. Also das ist schon etwas, worauf Länder und Nationen, die sich mit dem Ausland verknüpfen wollen, ganz gezielt setzen. Was uns vielleicht ausmacht, in Deutschland, wir sind eine Mittlerorganisation, das heißt, wir sind keine staatliche Organisation, sondern ein eingetragener Verein, der einen Vertrag mit dem Auswärtigen Amt hat. Mhm. Das unterscheidet uns ein bisschen von den anderen, weil man nach dem Krieg eben gesagt hat, wir wollen, dass Bildung und Kultur nach den Erfahrungen des Nationalsozialismus ein Stück weit Distanz sind direkt zur Regierung.
Okay, Sie haben als eingetragener Verein einen Vertrag mit dem Auswärtigen Amt, bekommen aber natürlich viel Geld vom Auswärtigen Amt. Wie ist es dann, wie unabhängig kann man da wirklich sein?
Also das Goethe-Institut hat einen Rahmenvertrag mit dem Auswärtigen Amt, wo unser Auftrag festgehalten ist, Förderung der deutschen Sprache, Kulturaustausch und Information über Deutschland und wo auch die Grundsätze der Zusammenarbeit festgehalten sind. Innerhalb dieses Vertrags arbeiten wir eigenständig. Aber wir sprechen uns natürlich mit dem Auswärtigen Amt alle 4 Jahre über strategische Linien ab und besprechen einzelne Punkte. Aber wir arbeiten als Verein eigenständig. Das ist auch dem Auswärtigen Amt und uns sehr wichtig.
Ja, weil Sie ja schon auch erwähnt haben, einzelne Bundesaußenminister jetzt hervorgehoben haben, die gesagt haben, das ist wichtig. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit Johann Wadephul aktuell jetzt sich beträgt. Wir haben aber darüber gesprochen, dass Sie Ihren Fokus natürlich auch verändern, weil die weltpolitische Lage sich verändert. Da hängen Sie mit dran. Welche Regionen sind es denn noch, die denen Deutschland sich aktuell zuwendet? Also wir haben schon gesagt, USA, und zwar den mittleren Bereich zwischen Ost- und Westküste, da müssen Sie mehr hinschauen. Moldau, ein wichtiges Land jetzt im Augenblick, denn so zwischen der Ukraine und Moskau aufgerieben. Was sind es noch für Regionen?
Na, natürlich, Sie haben es vorher gesagt, die Ukraine selbst. Die Kulturszene spielt in der Ukraine eine ungeheure Rolle, um die Gesellschaft zu stabilisieren und so eine ukrainische Identität zu stärken, auch gegen Fake News aus Russland und so weiter. Und da unterstützen wir sehr stark. Wir haben nie aufgehört, in der Ukraine zu arbeiten, zeitweise nur digital, aber wir unterstützen im Moment auch mit EU-geförderten Projekten die ukrainische Kulturszene, um ihre Arbeit für die Ukraine zu tun und sie zu stärken in dieser Zeit. Wir sind aber auch noch in Russland präsent. Das darf man nicht vergessen.
Das wäre eine ganz wichtige Frage, ne? Also weil Sie hatten ja mal ein Riesen-Goethe-Institut in Moskau und so ein Opfer des Krieges ist ja leider auch immer die kulturelle Zusammenarbeit. Ja. Also wie fühlen Sie sich denn damit als jemand, der auch selber mal in Moskau war, dass durch den russischen Angriff auf die Ukraine auch so der deutsch-russische Kulturaustausch gefühlt fast zum Erliegen gekommen ist?
Ich habe das Goethe-Institut Moskau selber 5 Jahre geleitet. Das war das größte Institut weltweit mit 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und der Austausch mit Russland war enorm wichtig, weil einfach die Verhältnisse zwischen Deutschland und Russland sehr gut waren. Aber der Angriff, der brutale Angriff Putins hat das alles zum Erliegen gebracht. Also, und ich schaue da wirklich mit Abneigung und Abscheu darauf, auf diesen Angriff. Gleichzeitig ist Kultur immer auch so der letzte Bereich, wo man Kontakte weiterpflegt. Also wir sind mit einem kleinen Institut jetzt noch in Moskau mit 15 Leuten statt 180 präsent.
Ja, aber warum? Also müsste man dann nicht sagen, jetzt erst recht?
Kultur jetzt erst recht, ja aber das sagen wir ja. Wir boykottieren nicht. Wir sind dort. Allerdings ist von russischer Seite die Zahl der Mitarbeiter, die ausländische Organisationen haben dürfen, massiv beschränkt worden. Und wir mussten dann Leute entlassen und sind, wie gesagt, jetzt noch mit 15 Personen da. Wir unterstützen unser Netzwerk an Sprachlernzentren, machen kleinere Veranstaltungen mit nichtstaatlichen Organisationen. Und eine Partnerin von uns hat gesagt, gut, dass ihr noch da seid, ihr haltet den eisernen Vorhang 5 Zentimeter über dem Boden. Und das ist vielleicht auch die Rolle dieses Kulturaustausches, dass wenn es wieder Annäherung gibt, wenn dieser Krieg vielleicht mal zum Ende kommt, dass dann ein Netzwerk da ist, um weiterzuarbeiten. Und das halte ich für sehr wichtig.
Ein neuer Montag, eine neue Woche, ein neuer Vormittag bei SWR1. Leute, der Islamwissenschaftler Johannes Ebert ist seit über 14 Jahren Generalsekretär und auch langjähriger Mitarbeiter des Goethe-Instituts. Heute ist er bei uns zu Gast in SWR1. Leute, Herr Ebert, wie lange sind Sie schon bei Goethe?
Oh, ich seit 1992, also 34 Jahre. Ja. Also fast mehr als die Hälfte meines Lebens.
Ja, und das ist eigentlich auch, also unweigerlich auch mit Goethe verwoben. Also Ihre Auslandsstationen, fast alle, die wir jetzt gleich aufzählen werden, und es sind viele, die haben mit Goethe irgendwie zu tun. Wir haben es ja schon gesagt, aufgewachsen sind Sie im Grenzgebiet Mittelschwaben zwischen Baden-Württemberg und Bayern. Sie sind auch einer, der sehr viele Sprachen gelernt hat, Islamwissenschaftler. Sie waren unter anderem in Damaskus, haben Arabisch gelernt. Das ist auch lange her, ne? Das war eine ganz andere Zeit in der arabischen Welt.
Damaskus war 1985 etwa. Ja, da war ich ein Jahr dort mit einem DAAD-Stipendium. Naja, ich weiß es nicht. Der Nahe Osten war schon immer eine Region, wo es sehr viele Kriege und Krisen gab. Ja, also
genau hingeschaut, und, genau. Gab es den Bürgerkrieg damals im Libanon nebenan.
Absolut, genau. Mhm. Und als ich in Damaskus war, war Hafez al-Assad an der Macht, der auch nicht zimperlich war innerhalb des Landes. Aber das war eine tolle Zeit. Damaskus ist eine wunderbare Stadt und ich hatte da den ersten Kontakt auch zum Goethe-Institut, Damaskus. Die haben so ein Austauschprogramm mit arabischen Schülern, mit arabischen Studenten organisiert. Und so kam ich eigentlich ein bisschen auf das Goethe-Institut damals, über das Goethe-Institut in Damaskus.
Vielleicht ein ganz gutes Beispiel, dieses Goethe-Institut in Damaskus. Vielleicht kann man daran ganz gut die Bedeutung aufzeichnen. Also gibt es das erstmal noch? Hat es diesen fürchterlichen Krieg überlebt?
Nein, wir mussten, das war eine meiner ersten Amtshandlungen, die mir sehr weh tat, 2012 die Arbeit einstellen. Wir haben dann aber mit syrischen Kulturschaffenden im Libanon gearbeitet, auch welche, die in Deutschland nach Deutschland geflohen waren, mit denen haben wir gearbeitet in die Türkei. Und jetzt fangen wir wieder an. Ich war dann sehr erleichtert, als dann der Bürgerkrieg zu Ende ging, und fangen wieder an, kleinere Projekte in Damaskus zu machen. Wir haben Kulturfonds aufgelegt. Das Haus ist noch da. Mhm. Da sind wir drin und das Deutsche Archäologische Institut. Und der Traum ist natürlich, dieses Institut wieder zu eröffnen. Denn die Goethe-Institute stellen die Beziehung zu Deutschland her, aber sie stärken auch die Kulturszene vor Ort. Sie machen Angebote für Menschen, die sich für Deutschland interessieren. Und das war ja in Syrien immer ein großes Interesse. Viele, viele Ärzte, die aus Syrien, ich selber habe mit jemandem studiert, der Medizin studiert hat aus Damaskus. Mhm. Also da gab es sehr, sehr viele Beziehungen. Und es gab eine Erkundungsreise nach Damaskus von Kollegen mit dem Auswärtigen Amt zusammen. Und da kennt noch jeder das Goethe-Institut und sagt natürlich, bitte kommt zurück, um diese Brücke nach Deutschland wieder aufzubauen. Ja. Aber im Moment ist es noch zu unsicher, aber es wäre natürlich schon toll.
Ja, Donald Trump hat ja jetzt vor ein paar Tagen beim NATO-Gipfel angekündigt, die Syrien von der Liste der terrorunterstützenden Staaten streichen zu wollen. Das heißt, da gibt es ja Hoffnung. Ich glaube, die deutsche Botschaft ist auch inzwischen wieder eröffnet.
Die sind wieder da, ja.
Sie sind viel rumgekommen, auch abseits, also während Sie dann bei Goethe waren, waren Sie zum Beispiel in Kairo. Das ist ja auch sozusagen, da haben Sie nicht den arabischen Frühling selbst erlebt, weil Sie vorher da waren. Was war das für eine Zeit, den Nahen Osten? Das war nämlich ja auch die Zeit nach 9-11, also nach den Anschlägen.
Ganz genau. Ich war in Kiew bis 2002 und bin dann 2002 nach Syrien gegangen, nach Kairo gegangen, als Regionalleiter für den ganzen Nahen Osten. Und das war kurze Zeit nach dem 11. September, und wir mussten unsere gesamte Kulturarbeit umstellen, weil es ein riesiges Misstrauen gab zwischen den islamischen Ländern und dem in Anführungsstrichen Westen. Und wir haben dann sehr stark begonnen, mit der Zivilgesellschaft zu arbeiten, Projekte zu machen, die stärker auf Kooperation ausgelegt waren, um so einfach ein Haus des Vertrauens zu sein. Also es gab ein Projekt Dar al-Hiwar, das hieß Haus des Dialogs, ja, wo wir unser ganzes Haus für Künstler geöffnet haben und damit ganz viele junge Leute angezogen haben Und das war in dieser Zeit des Misstrauens und der Unsicherheit, wie die arabische Welt und der Westen miteinander umgehen, glaube ich, ein wichtiger Moment in diesen Beziehungen zwischen Deutschland, Ägypten und der arabischen Welt. Also das hat mich sehr, wie soll ich das sagen, das hat mich sehr beeinflusst, weil ich da gemerkt habe, wie tief dieser Kulturaustausch in Beziehungen einwirken kann und was er für eine Plattform darstellen kann, wenn politische Beziehungen, Wirtschaftsbeziehungen einfach nicht mehr so funktionieren wie früher.
Und wenn ich recht der Annahme gehe, Ihr ältestes Kind ist auch in Kairo geboren?
Nein, meine zwei Kleinen. Also
zwei Kleinen,
mein Großer, die studieren jetzt alle schon, mein Großer ist zwischen Kiew und Kairo in Ulm geboren. Und die zwei Kleinen, die sind jetzt auch 20 und 22, die Kleinen, die sind in Kairo geboren, ja.
SWR1, Leute, mit Johannes Ebert, dessen Leben sich wirklich mit dem Goethe-Institut verwoben hat zu einem großen Ganzen. Sie haben ja sogar Ihre Frau im Goethe-Institut kennengelernt, richtig?
Naja, wir mussten damals, als wir beim Goethe-Institut anfingen, Deutschlehrerausbildung machen. Und die habe ich am Goethe-Institut Brien gemacht. Also da gab es in Brien am Chiemsee noch ein Goethe-Institut. Das ist leider inzwischen geschlossen. Und dort war meine Frau Studentin, weil sie in Wien weiter studiert hat. Sie ist Amerikanerin, stammt aus Laos ursprünglich und da haben wir uns kennengelernt. Also das ist auch schon ziemlich lange her inzwischen.
Ja, und dann haben Sie Ihre Kinder, Sie sagen der Älteste, irgendwo geboren zwischen Kiew und einer anderen Station. Genau. Da waren Sie gerade mal in Ulm.
Genau.
Und dann die beiden anderen in Kairo. Ja. Wie hat das denn die Familie mitgemacht, diese vielen Umzüge? Also wir haben ja schon viele Stationen jetzt aufgezählt. Kiew, Moskau, Riga ist noch mit dabei, war glaube ich ganz am Anfang.
Das war am Anfang, ja.
Da waren noch keine Kinder.
Nee, da waren noch keine Kinder.
Was habe ich vergessen?
Also Kiew, Kairo, Moskau waren die großen und dann zurück nach Deutschland.
Genau, zurück nach Deutschland, ja. Aber schon einiges, da muss ja die Familie auch mit, da müssen Umzüge gemacht werden, da werden Kinder umgetopft, Kita oder weiß ich nicht, was damit zusammenhängt.
Also ich glaube, für die Familie war das sehr gut. Ja, mein Sohn ist 2002 geboren, mein Ältester ich war da schon in Kairo, meine Frau war in Ulm und bei meiner Familie. Und die Kleinen in Kairo. Und drei Kinder zu haben, hilft da natürlich. Weil die sich gegenseitig stützen, weil man sehr viel zusammen macht. Man hängt vielleicht mehr zusammen als Familie. Die Familie ist vielleicht doch noch wichtiger, als wenn sie in einem sehr stabilen Umfeld in Deutschland aufwachsen. Also ich habe das eher so empfunden, als ob diese Auslandsaufenthalte für die Familie verbindend waren und uns zusammengeschweißt haben. Und wir sind dann, das muss man aber auch sagen, nach Deutschland gekommen, als mein Großer ins Gymnasium kam und meine Kleine in die Grundschule. Das heißt, die hatten die letzten Jahre schon ein sehr stabiles Leben in Deutschland, sind aber auch vor allem die beiden Jungs immer wieder mal ins Ausland. Der eine hat mal ein halbes Jahr in der Türkei studiert, der andere ein Jahr in Paris. Also diese Auslandsbeziehung haben alle drei Kinder mitgekriegt.
Die tun sich doch leichter wahrscheinlich. Ne?
Naja, sie sprechen Sprachen. Ich habe schon den Eindruck, dass da eine gewisse Offenheit entsteht, eine gewisse Gelassenheit auch im Umgang mit Fremden, die meine Kinder mitgenommen haben.
Das fand ich ganz spannend, apropos Gelassenheit im Umgang mit Fremden, weil Sie gesagt haben, es gab dieses Misstrauen gegenüber der arabischen Welt und das ist ja immer auch verknüpft mit einem Misstrauen gegenüber dem Islam. Kein Wunder, nach islamistischen Terroranschlägen in Europa und in den USA. Dieses Misstrauen, würde ich sagen, hat bis heute angehalten. Jetzt haben wir sehr, sehr viele Menschen aus dem islamischen Raum, die in den letzten Jahren nach Deutschland gekommen sind. Bräuchte man das, diese Arbeit, die Sie im Nahen Osten gemacht haben, in den Nullerjahren, bräuchte man die eigentlich heute in Deutschland?
Also ich glaube, da passiert sehr viel in Deutschland, mit Muslimen zu arbeiten, mit Gesellschaften, mit migrantischen Gesellschaften zu arbeiten. Für mich war es sehr interessant, als die große Fluchtwelle kam aus Syrien 2015 und sehr viele Flüchtlinge hier ankamen. Da haben wir sehr viel in Deutschland gemacht, was ja untypisch ist, weil das Goethe-Institut ist stärker im Ausland präsent. Aber wir hatten beispielsweise Kinderfilme, die hatten wir auf Arabisch untertitelt. Also deutsche Kinderfilme auf Arabisch untertitelt. Und die haben wir dann syrischen Kindern und Jugendlichen, die nach Deutschland geflohen waren, an ganz vielen Orten wurden die aufgeführt und gezeigt. Und Film ist ja ein ganz gutes Medium, um eine Gesellschaft zu verstehen und auch das Verhältnis zwischen Kindern und Eltern zu verstehen, Schule zu verstehen. Also da kann die auswärtige Kulturarbeit schon was beitragen, auch in Deutschland.
Ich habe jetzt schon mehrmals versprochen, Herr Ebert, dass wir über Ukraine und Russland reden. Das müssen wir jetzt auch einlösen. Das machen wir dann nach 11:30 nach den Nachrichten. Johannes Ebert ist seit über 14 Jahren Generalsekretär beim Goethe-Institut. Davor waren Sie, Herr Ebert, einige Jahre in Russland, waren Regionalleiter. Wann war das und was war das für eine Zeit?
Also ich war 2007 bis 2012 in Russland in Moskau Regionalleiter. Das heißt, ich war zuständig für die Institute in der ehemaligen Sowjetunion außer dem Baltikum. Und das war eine Zeit, wo es ein großes Selbstbewusstsein gab in Russland. So habe ich das wahrgenommen. Und dann kam die Wirtschaftskrise und dann hat man sich wieder sehr stark auf den Austausch und die Beziehungen konzentriert. Russland ist für Deutschland immer ein wichtiger Partner gewesen. Also es war das Land, wo am zweitmeisten Deutschlernerinnen und Deutschlerner quasi unterwegs waren. Es gab viele Kulturbeziehungen. Wir hatten ein Netzwerk von Sprachlernzentren. Das waren quasi, das sind lokale Organisationen, die Deutschunterricht machen, die aber von uns zertifiziert werden. Wir hatten Lesesäle, wir haben drei Institute gehabt. Als ich kam aus Moskau und St. Petersburg, ich habe dann noch in Novosibirsk mit Zustimmung des Vorstands und des Auswärtigen Amtes eröffnet. Also wir hatten am Ende drei Institute. Also es war schon eine Zeit starker Beziehungen. Man merkte aber, wie das Klima in Russland damals von Putin ausgehend immer enger wurde. Da gab es dann große Demonstrationen in der Zeit. Und kurz danach kam ich dann nach München als Generalsekretär. Da wurden dann unsere Kollegen in Novosibirsk vom Geheimdienst vorgeladen. Also da wurde es dann schon enger. Und kurz darauf wurde dann ja die Krim annektiert. Und wir hatten damals ein Festival in Russland. Wir haben dann sofort gesagt, ein paar Gruppen treten nicht auf. Dann gab's sehr viel Kritik.
Also Sie hatten Gruppen aus Deutschland?
Aus Deutschland hatten wir eingeladen und haben wir gesagt, wenn da in der Krim ein Krieg ist, dann wollen wir das nicht machen. Und seitdem hat sich das eigentlich immer, wie soll ich das sagen, ins Negative entwickelt. Ich war aber dann doch sehr überrascht, als dann wirklich ein Angriff in dieser Form Russlands auf die Ukraine stattfand.
Ja, das waren wir, glaube ich, alle. Ja. Außer die es schon immer gesagt hatten oder danach behaupteten, sie hätten es schon immer gesagt. Aber welche Zeichen gab es da auch aus Deutschland? Also ich nehme an, St. Petersburg, Novosibirsk sind geschlossen aktuell.
Nee, St. Petersburg sind noch zwei Leute, in Moskau sind noch 13 und in Novosibirsk ist geschlossen, da ist aber noch eine Person mit uns verbunden.
Ja.
Also wie gesagt, das ist jetzt total runtergefahren.
Es geht ja schon so ein bisschen analog auch der politischen Beziehungen, die da sind. Also gab es dann auch Signale von Deutschland, die gesagt haben, vielleicht aus dem Auswärtigen Amt, die gesagt haben, fahrt runter, kommt nach Hause, lasst es bleiben.
Nee, das war eigentlich nicht so. Eigentlich waren das Auswärtige Amt und wir einer Meinung, dass man diese Kulturarbeit fortsetzen soll. Wir arbeiten nicht mit staatlichen Organisationen zusammen, wir arbeiten nicht mit Organisationen, die von Oligarchen unterstützt werden, aber wir haben weiter mit Organisationen der Zivilgesellschaft gearbeitet, mit Schulen und so weiter. Der Druck, das Institut runterzufahren, kam eher dann durch einen Erlass der russischen Seite, dass man die Zahl der Mitarbeiter, die für ausländische Organisationen arbeiten, stark begrenzen musste.
Mhm. Die Sprachkurse, also welche Auswirkungen hat das auf die?
Die Sprachkurse, die werden von uns im Moment nicht durchgeführt, aber von einer Partnerorganisation. Also da muss man sich dann einfach umorganisieren.
Mhm. Ja. Weil Sie ja jetzt auf der anderen Seite in Kriegszeiten in der Ukraine mehr Aufgaben wahrnehmen. Sie sind neuerdings, das habe ich dann mit Erstaunen festgestellt, auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz mit im Goethe-Institut. Ja. Also welche Verwebungen gibt es da? Sicherheitspolitik, Kulturpolitik, ja. Präsent sein in der Ukraine? Deutschland hat sich ja nun an die Seite der Ukraine gestellt.
Na, Kiew war für mich in meinem Leben, um das mal zu sagen, eine sehr wichtige Stadt, eine sehr wichtige Station. Ich hatte mich nie für Osteuropa interessiert und plötzlich kam ich erst nach Riga, das war eher durch einen Zufall und das war so faszinierend, weil damals in den 90er Jahren war das eine unheimliche Offenheit da war. Mhm. Interesse an Deutschland, Interesse an zeitgenössischer Kultur. Dann nach Kiew und der Angriff Russlands auf die Ukraine ist ja ein Angriff gegen Kultur, gegen Identität. Man will das wieder einverleiben. Man bombardiert auch Museen oder Galerien. Also das ist wirklich ein Angriff auf Kultur. Auch ein Angriff auf Kultur. Und das hat uns dazu bewogen, erstmal so über die Fragen von Sicherheitspolitik und Kultur nachzudenken. Das haben wir früher nicht gemacht. Und ich habe vorher schon gesagt, dass eben die ukrainische Kulturszene eine enorm stabilisierende Wirkung in dieser Situation hat. Und dann haben wir eben gesagt, okay, man muss mal bei der Münchner Sicherheitskonferenz so diesen Aspekt auch einmal beleuchten und haben das dann getan mit British Council und ukrainischen Partnern zusammen, um über die Wirkung von Kulturaustausch, die Wirkung von Kulturpolitik in diesen Konflikten zu diskutieren und waren seitdem jedes Jahr auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Ich denke, man darf Kulturaustausch auf keinen Fall darauf reduzieren. Ja, Kulturaustausch ist groß, ist weit, ist Experiment, ist Ding, ist, wie soll ich das sagen, Perspektiven öffnen. Aber es gibt diesen stabilisierenden Faktor der gesellschaftlichen Begegnung, wo Menschen zusammenkommen. Und es gibt, wenn man auf die Ukraine gibt, diesen Faktor, dass Kulturidentität eines angegriffenen Volkes, auf dessen Seite wir gerade stehen, stärkt. Und deswegen haben wir über diese Fragen natürlich nachgedacht.
Transatlantische Beziehungen, Fachkräftemangel, Kriege, all das beeinflusst auch die Arbeit der Kulturvertretung im Ausland. Und das ist das Goethe-Institut. Generalsekretär ist Johannes Ebert und heute bei uns in SWR1, Leute. Kulturen verbinden, Herr Ebert, Menschen zusammenbringen. Wie macht man das so, dass es auch nachhalt, also dass es da eine langfristige Wirkung gibt?
Das ist natürlich eine große Frage. Das Goethe-Institut hat ein sehr breites Portfolio und man muss einfach gucken, in welchem Bereich man da unterwegs ist. Wenn Sie 250.000 Sprachkursteilnehmer im Jahr haben, dann sind es, jeder von denen ist auf irgendeine Weise ein Botschafter für Deutschland. Ja, er oder sie wollen vielleicht in einem deutschen Unternehmen arbeiten, vor Ort oder auch in Deutschland studieren und arbeiten. Also sie beeinflussen da Bildungsbiografien. Mhm. Und beim Kulturaustausch, wenn jeder Hörer mal überlegt, wie viel Kultur, in welche Rolle Kultur im Leben spielt, Film, Musik, ja, Radio, was wir gerade im Radio hören, das ist ja Kultur, ja. Und auf dieser Ebene Verbindungen zu schaffen, schafft einfach Netzwerke, die dauerhaft und nachhaltig sind. Und dafür ist es aber nötig, und das zeigt das Goethe-Institut, dass man ständig vor Ort ist. Also, dass man nicht einfach kommt mit einem Projekt, aufschlägt und ein Konzert abmacht, sondern dass hier ein Haus ist, ein Institutsleiter, ein Institutsleiter, Lokalbeschäftigte, die für das Goethe-Institut enorm wichtig sind, die permanent Kontakt zu der lokalen Szene und zur Szene im Land haben. Und das kreiert wirklich so einen Teppich, so ein Geflecht, das wirklich, wie soll ich das sagen, trägt, auch wenn die Zeiten schwierig sind.
Mhm. Ja? Über die Wirkung haben wir eine Nachricht bekommen von Gordana Mlaka aus St. Leon Roux. Die hat uns geschrieben, ich war in Syrien, auch in mehreren ehemaligen Sowjetrepubliken unterwegs. Überall hat man Gästeführer, Museumsdirektoren und andere Einheimische gehabt, die fachkundige Führungen in perfektem Deutsch gemacht haben. Ich habe dann immer gefragt, ob sie in Deutschland studiert haben, fragt sie, weil sie so gut Deutsch sprechen. Die Antwort war fast immer, ich war noch nie in Deutschland, sondern das war tatsächlich dann im Goethe-Institut. Sie hat geschrieben, eine sehr sinnvolle Einrichtung mit unserer Russland Darstellung, beziehungsweise mit dem, was sie aus Russland erzählt haben, war sie nicht ganz zufrieden, aber sie hat nicht spezifiziert, worum es ihr da genau ging. Ist Kultur das, was in Krisenzeiten immer zuerst vernachlässigt wird? Ist das eine Erfahrung, die Sie auch machen?
Also ich würde es sagen, nicht als Thema. Also ich weiß, das Auswärtige Amt steht sehr hinter der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik unter Johann Wadephul. Aber es sind natürlich finanzielle Zwänge. Und da gibt es einfach im Moment einen Fokus stärker auf Verteidigung, auf Rüstung. Und da fallen einfach nicht nur kulturelle Dinge, sondern einige andere Dinge ein bisschen zurück. Man muss da, glaube ich, darauf aufpassen, dass man nicht zu stark reduziert, weil dieses Geflecht mit 154 Instituten in 100 Ländern muss natürlich auch finanziert werden, das gibt es nicht umsonst. Und dieses Geflecht zu beschädigen, halte ich für schwierig und Deutschland nicht zuträglich.
Ja, das gerade auch in einem Umfeld, in denen Demokratien ja auch weltweit und auch hier in Deutschland ja irgendwo auch unter Druck geraten. Wer entscheidet denn jetzt zum Beispiel, wen Sie da holen aus Deutschland? Also wenn Sie jetzt sagen, ich mache ein Festival irgendwo, ich zeige jetzt deutsche Kultur. Welche deutsche Kultur wird denn jetzt gezeigt und welche nicht?
Also das ist eigentlich auch ein System. Unsere Institutsleitungen, unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort verbinden sich mit der Szene vor Ort und erkunden erstmal, was wird eigentlich gewünscht. Welcher Beitrag aus Deutschland ist eigentlich interessant, weil sie wollen ja nicht irgendwas bringen, das dann keinen Menschen interessiert. Und dann wenden die sich an unsere Fachabteilungen. Wir haben Fachabteilungen für alle Kultursparten, die wiederum mit Kulturleuten aus der Kulturszene verbunden sind und die machen dann Empfehlungen. Was passt genau auf dieses Festival? Welcher Schriftsteller hat da etwas zu sagen, was vor Ort interessant ist? Also das ist so ein System, das sich stärker aus dem Bedarf vor Ort entwickelt.
Sie geben ja in 5 Tagen Ihr Amt ab, Herr Ebert. Warum eigentlich? Sie sind doch erst 63. Ich habe dann überlegt, sag mal, macht der jetzt da abschlagsfrei mit 63? Aber dann habe ich mal zurückgerechnet, 45 Jahre haben Sie noch nicht eingezahlt.
Nee, ich möchte auch noch ein bisschen arbeiten. Ich bin ja diesen Kulturaustausch, das ist ja irgendwie in Fleisch und Blut übergegangen bei mir. Aber ich wollte noch einmal ins Ausland gehen. Ich werde nach Athen gehen. Ich bin zum Goethe-Institut, um im Ausland zu arbeiten. Das habe ich viele Jahre gemacht. Und als dann meine Tochter Abitur, als meine Jüngste dann Abitur machte vor 2 Jahren, da habe ich gesagt, ich möchte noch mal nach über 14 Jahren an der Spitze, und das ist ein toller Job, aber auch ein herausfordernder Job, möchte ich noch mal ins Ausland gehen und gehe da nach Athen und werde von dort aus unsere Region Europa 1, also Osteuropa und Südosteuropa, leiten. Und darauf freue ich mich auch sehr.
Auch nochmal eine Riesenaufgabe. Und zurück zu den Wurzeln. Das waren Sie auch heute, nämlich in Ihrem Geburtsbundesland in Baden-Württemberg zu Gast. Vielen Dank, Johannes Ebert, für den Besuch.
Vielen Dank, Herr Attersi.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.